Hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind heute wieder hier zu zweit zur aktuellen Folge. Hallo Tobias.
Hallo.
Ich höre dich gut und knackig. Technik läuft bei dir. Wir haben ja vielleicht so für die Hörenden immer mal so ein bisschen am Anfang sich so zusammenzufinden hier und dass die Technik läuft, dauert einen kleinen Moment, aber das sieht oder hört jetzt doch aktuell ganz gut bei dir aus.
Richtig, richtig. Also es erinnert mich manchmal so ein bisschen an so Seancen. So ein bisschen, wenn irgendwelche Leute versuchen, da irgendwelche toten Verwandten oder Freunde oder Tiere im Jenseits zu erreichen. So, hallo? Hallo, hallo, hörst du mich? Das, sagst du was? Hallo, hallo, hallo? Und das ist dann so ein bisschen wie Onkel Gertraud, wo hast du denn den Kellerschlüssel gelassen? Der Gerhard sucht den schon seit 3 Tagen. Sag bloß, du hast den mit rübergenommen, da braucht man ein neues Schloss. Also so in etwa ist es dann bei uns auch manchmal, aber am Ende des Tages finden wir doch immer wieder zusammen. Wie sagt dir denn Christian Lindner schon, Probleme sind nur dornige Chancen.
So, und das war vielleicht der Tiefpunkt dieser Folge mit Christian Lindner. Wir werden besser, versprochen. Und oder wie halt auch in so einem typischen Büro-Call, man redet und redet, bis einem dann einer sagt, dein Mikro ist noch aus. So ist dann auch manchmal bei uns. Okay, Folge 45 bei Wismut Aue, bei Erzgebirge Aue läuft's. Ich glaube, wir hatten schon schlechtere Situationen, wo wir Folgen aufgenommen haben, gerade wenn man sich nochmal gerade die letzten Monate anguckt. Und Tobias, bei mir ist da immer noch so im Ohr so dein Wort, was sich so eingebrannt hat bei mir, Dystopie. Gibt es denn eigentlich so ein Gegenteil von Dystopie? Kannst du uns das erklären? Weil eigentlich ist es doch genau gerade das Gegenteil, was wir erleben, oder?
Eigentlich ist der Gegenteil von Dystopie ist, glaube ich, Utopie. Also eine perfekte Welt.
Haben wir eine perfekte Welt gerade in Aue?
Also sie ist doch nicht ganz perfekt, aber zumindest befindet sie sich, sie ist mehr im Gleichgewicht. Also das heißt, wir haben jetzt hier, es haben jetzt nicht mehr so Blade Runner-Style, sondern eher so ein bisschen, wir sind langsam auf dem Weg der Verbesserung. Also der Intensivpatient kann vielleicht demnächst auch wieder die Intensivstation verlassen und auf die normale Krankenstation verlegt werden.
Das ist doch eigentlich so ein ganz, ganz passendes Bild. Im Fußballjargon wird ja dann eher davon gesprochen, man ist irgendwo angekommen. Und ich glaube, das können wir jetzt mittlerweile sagen, dass wir jetzt Mitte Februar doch auch in der dritten Liga angekommen sind. Gucken dann auch gleich nochmal auf die Tabelle, wie so der aktuelle Stand ist. Gucken uns auch nochmal so die Formkurven von anderen Vereinen an. Aber ich glaube, wenn man so jetzt die letzten, habe ich ja vorhin mal rausgesucht, die letzten 7 Spiele sich angeguckt, 7 Spiele, 5 Siege, 1 Unentschieden, nur 1 Niederlage, das war die in Osnabrück. Da kann man, glaube ich, auch schon sehr zufrieden sein. Wenn man sich die Tabelle der letzten 7 Spiele nur anschaut, dann sind wir auf Platz 3 hinter dem Überflieger Elversberg und Osnabrück ist noch vor uns, aber dann kommen schon wir. Und das ist doch auch ein gutes Zeichen, dass wir uns da gemeinsam und natürlich auch gerade die Mannschaft selbst unten rausgezogen haben. Wenn man sich vorstellt, vor nur 2, 3 Monaten waren wir wirklich Tabellen-20. in der dritten Liga als Zweitliga-Absteiger. Und ich glaube, man hätte nur davon träumen können. Und da sind wir dann wieder bei deiner Utopie, Tobias, dass wir uns schnell da unten rauskämpfen. Und jetzt haben wir das tatsächlich geschafft. Wir sind noch nicht durch, das ist, glaube ich, ja auch allen klar. Aber die Formkurve geht steil nach oben. Wir gewinnen Spiele verdient. Und auch im Verein tut sich einiges, was ja unabhängig vom Sportlichen dann auch immer nochmal wichtig ist, auch gerade für uns. Wir thematisieren das ja in den Folgen auch dann regelmäßig. Da kommen wir heute alles darauf zu sprechen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf auf die Folge mit dir, Tobias, weil dann wir doch immer mal auch ein paar positive Themen haben und nicht so wie sonst immer über Niederlagen reden.
Richtig, das ist ja dann auch für die Hörenden mal ein schönes Erlebnis sozusagen, wenn man auch mal über was Positives sprechen kann.
Genau. Viele Grüße an dieser Stelle natürlich wieder an Martin und wir dürfen ihn auch von euch grüßen. Er kommt gleich nochmal mit einem eigenen Statement, aber wie wir es beim letzten Mal ja gesagt haben, aktuell machen wir die Aue-Podcast-Folgen zu zweit, aber es geht ihm auch schon wieder besser und er hat auch schon wieder mit den Hufen gekratzt, hier wieder mit zu starten. Aber wir geben natürlich ihm die Zeit, die er braucht, um dann wieder hier zurückzukommen. Aber dann werden wir auch dann wieder zu dritt bald wieder Folgen aufnehmen. Okay, schauen wir uns mal an die letzten Spiele und den aktuellen Stand des Vereins und der Mannschaft. Wir haben vor knapp 4 Wochen die letzte Folge aufgenommen. In diesen 4 Wochen sind 4 Spiele passiert. gegen Freiburg in 0-0 zu Hause, dann auswärts in Osnabrück 1-3 verloren, gegen Waldhof Mannheim 2-1 gewonnen zu Hause und jetzt in Wiesbaden beim einer der Aufstiegskandidaten auch 2-1 gewonnen. Das lässt sich sehr, sehr gut lesen und auch vom Spielerischen ja sehr gut anhören. Heimspiel gegen Freiburg 0-0, ich kann mich erinnern, das war auch noch so ein verschneiter Tag im Erzgebirge. Ich war selbst nicht da, aber habe es dann am Fernseher mitgesehen. Tobias, ich glaube, du hast auch im Fernsehen mitbekommen. Ist dir da noch irgendwas im Gedächtnis geblieben zu dem Spiel?
Auf jeden Fall, also diese wahnsinnige Passstärke von Freiburg 2, also die war ja gigantisch, die hatten ja bestimmt eine Passquote von 80-90%, also man hat auch gesehen, dass das auch kommt, also einige auch kommende Bundesligaspieler sind und deswegen glaube ich jetzt mal, am Anfang hat mir gedacht, ja, das ist nur so eine kleine Mannschaft von, also eine zweite Mannschaft von einer ganz, ganz sympathischen Erstligamannschaft von Freiburg, die können froh sein, wenn sie jetzt die Klasse halten und jetzt sind sie aber ganz, ganz vorne mit dabei. Und wodurch sich natürlich jetzt die Situation ergibt, dass es jetzt ja eigentlich, was die ersten vier oder fünf Plätze angeht, ist ja eigentlich nur so eine Art, wie wurde das genannt? Eigentlich ist das ja gerade nur eine Art fiktive Tabelle, denn Freiburg 2 darf nicht aufsteigen, weil ja Freiburg 1 ja in der ersten Liga ist. Punkt 1, das müssen ja mindestens zwei Ligen dazwischen sein. Und der DFB-Pokal, sie dürfen ja auch nicht im DFB-Pokal starten, wodurch jetzt da glaube ich nicht mehr der fünfte reinkommt und auch jetzt der sechste, wenn es Freiburg schafft, sich in den ersten fünf Plätzen zu halten. So, und das ist eigentlich eine ganz spannende Situation. Und man muss sagen, das 0-0 gegen Freiburg war, glaube ich, eigentlich ein besseres 0-0, denn da kam Leidenschaft gegen die technische Klasse einfach zusammen. Und das war wirklich einfach auch aus meiner Sicht ein ansehnliches Spiel, wo man auch sagen kann, am Ende des Tages können wir da mit einem 1-1, glaube ich, auch ganz gut leben.
Genau, 1-1 können wir mit leben, ging 0-0 aus, aber auch mit dem 0-0 können wir, glaube ich, gut leben. Mhm. Und du hast, glaube ich, alles gesagt. Das auch ein Zeichen, auch schon mal wieder einer gewissen Konstanz, die wir an den Tag legen können, gegen eine spielstarke Mannschaft trotzdem dagegen halten zu können. Ich glaube, in der Hinrunde hätten sie uns da noch abgeschossen. Aber jetzt halten wir dann eben gegen einen spielstarken Gegner da dann ist unentschieden zu Hause abhaken und vollkommen dann ja motiviert dann wieder in die nächsten Spiele zu gehen. Nächstes Spiel war dann das Auswärtsspiel in Osnabrück, wo ich auch mal wieder live mit dabei sein konnte. Kann ich auch gerade nochmal einen kleinen Vorortbericht abgeben. Bin mit dem Zug dann von Hamburg aus hingefahren und habe dann noch Max getroffen, Marc und Florian, Martin war auch mit dabei. Ich glaube, Fußball, da kann er eben auch nicht ohne, war schön. Und ja, viele Grüße an die wir dort vor Ort gesehen haben. Und ich fand's echt ein schickes Stadion. Ich war noch nie in Osnabrück und es wurde ja von vieler Seite auch davon geschwärmt. Natürlich ist es ein altes Stadion und ziemlich an der einen oder anderen Stelle bröckelt es dann auch schon, aber wirklich ein schönes altes Stadion mitten im Stadtviertel. Man kann zu Fuß vom Hauptbahnhof dann hinlaufen. Ich bin auch in der Gruppe mit Osnabrück-Fans dann sozusagen gelaufen. War dann eben auch relativ einfach, weil man sich natürlich auch von den Farben nicht unterschieden hat. Deswegen konnte man dann auch relativ gut mit einem normalen Erzgebirge Aue-Schal dann auch gut durchlaufen und insgesamt auch gute Stimmung dann insgesamt in der Stadt und wie gesagt, ein schönes altes Stadion. Die Versorgung vor Ort war dann etwas kacke, weil es wirklich nur ein Bierstand gab, ein Würstchenstand, glaube ich, gab es und mega lange Schlangen halt, waren ja auch jetzt nicht die schnellsten dann hinter dem Zapfhahn. Und das hat echt lang gedauert, man muss sich echt dreimal überlegen, dann mal wieder ein Bier zu holen. Aber ansonsten schönes altes Stadion, relativ nah am Spielfeld dran, konnte man als Fan stehen. Spielerisch, glaube ich, kann man es schnell abkürzen, dass es, wie ich finde, eine unverdiente Sieg für Osnabrück war. Haben echt ein gutes Spiel geliefert, haben nach dem schnellen Rückstand schnell das 1-1 gemacht, hätten meiner Meinung nach auch mit 2-1 in die Halbzeit gehen müssen, kommen dann auch relativ gut dann wieder raus, aber kriegen halt zwei dumme Gegentore und das gerade das 3-1, wo auch, glaube ich, noch ein grober Fehler von Tafazover da vorausging, hat uns dann so ein bisschen das Genick gebrochen. Danach ging auch nichts mehr. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen die spielerische Klasse von Osnabrück, halt die wenigen Chancen zu nutzen. Und dann eben auch so ein Lauf, den man dann eben hat, wenn man da oben drin steht, dann halt auch solche Spiele zu gewinnen. Aber positive Stimmung im Block auch. Die Mannschaft kam nochmal zum Abklatschen, gab keine bösen Worte. Ich glaube, das ist dann auch naheliegend nach so einer Serie und auch gerade nach so einem Spiel. Und ja, zwar ohne Punkte, aber dann doch recht glücklich konnte ich dann auch nach Hause fahren. Das war echt so ganz schön. Hast du das Spiel angucken können im Fernsehen, Tobias?
Ich habe, ich glaube, ich hatte an dem Tag was zu tun. Ich habe das nur in Teilen gesehen und am Ende des Tages, ja, das 3 zu 1. Wir haben dann aufgemacht. Taffertshofer spielt dann einen ganz katastrophalen Fehlpass. Dadurch waren wir hinten ja dann komplett offen. Sie sind dann, glaube ich, durchgelaufen. Also, das heißt, also, niemand hat dann Kunze bedient, der dann halt direkt vor das Tor hereingibt. Und dort ist einfach auch dieser Heide besser portiert als alle Auer Abwehrspieler und hat dann auch Martin Mendl am Ende des Tages halt auch keine Chance gelassen. Also, ja, also, es ist mal so. Ich glaube, Osnabrück ist ja, glaube ich, auch so ein Gegner, der uns auswärts, glaube ich, nie liegt. Aber wir sind nochmal zurückgekommen. Wir hätten in Führung gehen können. Aber wir sind jetzt nicht krachend untergegangen, wie man das jetzt vielleicht noch unter Rost gegangen wären, sondern es war einfach eine doofe Niederlage und das gehört einfach auch ein Stück weit mit dazu.
Ja, genau. Das war ja auch dann nicht ohne Grund, dass Osnabrück diese Siegesserie dann entsprechend hat. Und da waren wir dann eben einer von vielen, die gegen Osnabrück entsprechend verloren haben. Ich glaube, Osnabrück ärgert sich, dass sie die Hinrunde dann eben relativ lange gebraucht haben, um in Tritt zu kommen. Kann mich auch erinnern, dass die auch, sagen wir mal so, September auch dann mit unten drin steckten im Abstiegskampf. Wenn die schon relativ schnell dann performt hätten, wären das, glaube ich, auch klare Aufstiegskandidaten. Mal gucken, wo der Weg für Osnabrück dann noch entsprechend hingeht.
Genau, da gab es aber auch noch eine ganz, ganz schöne Aktion für den Martin. Das ist ja dann auch auf Twitter geteilt worden, glaube ich. Vielleicht kannst du dazu ja was sagen.
Genau, das hätte ich natürlich noch getan. Genau, wir haben für Martin eine kleine Aktion gemacht. Vielleicht hat es der eine oder andere im Internet gesehen oder bei Twitter gerade, dass wir so eine Tapete gemacht haben mit wir mit dir, Martin, draufgeschrieben, zwei Hämmer, so als kleine Nachricht, dass wir natürlich zu ihm stehen und natürlich ihn auch gerne unterstützen. Und ja, wie gesagt, wir haben das dann, ich glaube, so Minute 40, 37, 38, 40, so ungefähr hochgehalten im Block. War für mich auch echt Premiere, überhaupt mal so eine Tapete zu machen, auch im Vorfeld cool zu sehen, mit wem man sich dann so abstimmen muss. Und ja, unter uns ist auch relativ einfach. Also mit Heiko Hambeck kurz gesprochen als Fanbeauftragten von Erzgebirge Aue und der sagt auch, ja, überhaupt kein Problem. Man muss natürlich so ein bisschen den Text vorgeben, was man da drauf schreibt. Das dürfen jetzt keine extremen Sachen da drauf stehen. Aber für die Aktion, und ich habe ja immer auch die Hintergründe erklärt, war natürlich gern bereit, sich einzusetzen. Dann gab es dann Donnerstag vorher so eine Sicherheitsbesprechung, die sie immer haben. Der ist auch eher als Fanbeauftragter mit dabei. Da bringt er das dann ein. Und dann gab es auch dann von der Polizei oder vom Sicherheitsdienst in Osnabrück überhaupt kein Problem. Und man muss nur am Eingang nochmal dann kurz sozusagen zeigen, was man hat. Man muss auch nicht mehr aufrollen. Die haben das dann auch alles akzeptiert, waren super nett auch und haben einem dann auch geholfen, danach das irgendwie dann noch wegzutragen oder so. Das war echt ganz cool. Und ja, eine schöne Aktion. Martin stand direkt mit uns im Block und wusste von nix und hat dann ja sein erstes eigenes Banner im Block gesehen und wenn man weiß, was irgendwie Aue oder der Fußball insgesamt für ihn bedeutet oder auch insgesamt so Fankultur von ihm bedeutet, dann glaube ich schon, dass es ihm gefallen hat. Ich sag zwar auch, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben war und so, aber ich glaube, insgesamt ist er da ganz stolz, dass es da so eine Aktion für ihn gab und ja, kam dann schon insgesamt gut an und ja, war ganz cool. Also macht Banner, malt Banner.
Genau, das ist auch einfach ein wichtiger Teil, auch einfach auch der Fankultur. Also, das ist ja das, was man auch in der Fankultur überaus schätzen kann.
Genau. Auch ganz nett übrigens auch die Ultras, die im Vorfeld dann noch auf uns zukamen. Also ein bisschen am Anfang dachte ich, oh, was passiert jetzt so, als sie kamen? Und so, was habt ihr da? Und dann habe ich so die Geschichte erzählt und dann auch super nett, ja, kommt zu uns, wir helfen euch, das hochzuhalten und so. Und auch als wir es hochgehalten haben, kam es dann noch und haben gesagt, hier, kommt, wir helfen euch, das hochzuhalten. Also echt ein cooler Zusammenhalt da auch im Block und ja, echter Kumpelverein. Das war echt ganz, ganz schön. Ja, und da passt es doch hier ganz gut, das Snippet von Martin mal einzuspielen und mal zu hören, wie er die Aktion in Osnabrück fand.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich wollte euch einfach mal ein kurzes Status-Update zu mir geben. Mir geht's schon sehr viel besser und ich glaube, ich bin auch bald wieder im Podcast an Bord. Also insofern gute Nachrichten für euch. Und ich wollte mich auch an dieser Stelle für die Aktion bedanken, die ja Thomas federführend durchgeführt hat, auch wenn mir das in der Situation ziemlich unangenehm war, weil an dem Tag einfach sehr, sehr, sehr viel bei mir zusammenkam und ich das als ein bisschen drüber empfunden habe. Und ja, ich bin dann auch relativ schnell irgendwie aus dem Stadion raus, weil es mir doch doch an dem Tag nicht sehr gut ging. Aber natürlich ist so eine Aktion wichtig, weil sie zeigt, dass ich nicht alleine bin und dass ich auch mich auf euch verlassen kann. Und auf euch als Freunde, auf euch als Hörer, auf euch als Bekannte. Und das ist das Wichtigste, dass man sich auch in schlechten Zeiten auf Leute verlassen kann. Und mein Aufruf an der Stelle, gibt einfach mal ein bisschen Acht aufeinander. Ich möchte mich auch für die Person bedanken, die mich da im Blog angesprochen hat, ob es mir schlecht geht. Und ich konnte da in der Situation aber einfach nichts mit anfangen. Ja, auch Symbolik ist sehr wichtig und wir sehen uns.
Ja, vielen Dank, Martin. Ja, ihr habt es gehört, das wäre echt ein perfekter Tag gewesen, wenn wir nur gewonnen hätten. Aber die perfekten Tage sollten dann noch kommen und das waren vor allen Dingen auch das Heimspiel, was dann danach kam, Freitagabends gegen Waldhof Mannheim. Auch ja eine Mannschaft, die Ambitionen hat, oben nochmal anzugreifen. auch schon recht gute Siege da gerade zu Hause dann geholt hat. Ich glaube, im Hinspiel haben wir auch knapp und unglücklich 1-0 verloren. Aber jetzt haben sie verloren, denn wir haben sie 2-1 geschlagen. Und ich sag mal, das Spiel, da ging das tatsächlich ja hin und her. Für mich im Endeffekt doch ein verdienter Sieg, auch für uns, weil ich glaube, über 90 Minuten waren wir auch die bessere Mannschaft. Aber es gab dann doch die ein oder andere Szene, über die man natürlich diskutieren kann. Oder, Tobias?
Definitiv. Also Pavel Dotschev sagt ja nach dem Spiel, das ist so eine Reifeprüfung gewesen, denn Waldhof Mannheim ist ja nicht irgendeine Mannschaft gewesen, sondern die waren einfach richtig, richtig gut in Form. Also wenn man sich ja auch mal guckt, ich meine, sie sind ja aktuell zum heutigen Tag auf dem Platz 5 in der Jahrestabelle, also gemessen vom 18. bis zum 23. Spieltag und haben da auch 13 Punkte ergattert. Und da haben wir ja einfach auch schon eine sehr, sehr gute Mannschaft in dem Moment geschlagen. Und was mich sehr besonders gefreut hat, dass Omas Jaric jetzt so gut getroffen hat. Also er hat ja nach seiner Hodenkrebsgeschichte aber auch ein richtig toll herausgespieltes Tor, auch von Nazarov. Und dann auch Jonjic, der natürlich da diesen wundervollen Freistoß von Stefania ja halt auch reingesetzt hat. Also das war am Ende des Tages schon eine verdiente Vorstellung. Und die haben das dann auch relativ gut durchgehalten, muss man sagen.
Ja, es war natürlich auf der Kippe, wenn man sich so die zweite Halbzeit dann insgesamt anguckt. Ich glaube, das war der Stand, wir haben 2-0 geführt zur Halbzeit, dann schießt Mannheim, glaube ich, relativ schnell dann auch das 2-1 nach dem Seitenwechsel. Dann laufen wir, durch einen guten Pass dann auch von Rosenlöcher freigespielt, Jaric wieder aufs leere Tor und macht dann eigentlich sein zweites Tor des Tages, wird aber dann zurückgepfiffen durch eine recht wilde Schiri-Aktion, wie ich fand. Also ich habe es jetzt nicht verstanden und auch im Nachgang nicht wirklich nachvollziehen können, wie jetzt die Entscheidung da getroffen wurde. Hast du da noch was rausgefunden? Das war das Thema, das eben jetzt im Nachgang wohl auf Abseits entschieden wurde, obwohl der Linienrichter keine Fahne gehoben hat. Hast du da noch was erfahren, Tobias?
Gar nicht. Also ich habe diese Situation halt auch überhaupt gar nicht verstanden, weiß auch gar nicht, wie die jetzt so zustande gekommen ist und so. Also ich fand das auch schon eine ganz schön wilde Aktion.
Ja, und fast genau im Gegenzug gibt es einen Eckball für Mannheim und der See geht hinein. Und ich glaube, Marvin Stefaniak verwechselt etwas die Sportart und baggert im besten Volleyball-Style den Ball aus dem 5-Meter-Raum heraus. Und die Mannheimer gucken sich an, die Auer gucken sich an, alle gucken Richtung Schiri und der Schiri hat nichts gesehen und sagt weiterspielen. Aber ich glaube, kann man nicht anders sagen, dass wir da schon ein Riesenglück gehabt haben, oder?
Man kann ja vielleicht auch sagen, vielleicht war es ja auch so eine Art Konzessionsentscheidung.
Ich glaube, der Schiri ärgert sich schon danach, wenn er die Bilder da gesehen hat, was er da für einen Fehler begangen hat, weil ich glaube, keiner bezweifelt und diskutiert, dass es irgendwie ein klares Handspiel war, zumal es ja auch noch eine gewisse Zeit war, wo der Ball wirklich in den Armen von Marvin Stefaniak dann drin war. Im Zweifel ja, in der normalen Spielsituation, in der Schnelligkeit heraus, vielleicht dann doch nicht so ganz klar zu erkennen, aber klar, vielleicht auch viele Spieler dann im Strafraum, wo es dann schnell ein Gewusel gibt und so. Aber sagen wir mal, in der Situation dann, gerade nach dem nicht gegebenen Tor und auf der Gegenseite direkt in, ich glaube, das war irgendwie die, keine Ahnung, 58. Minute oder so, da dann das 2-2 zu kriegen, ich glaube, das wäre nochmal ein heißer Ritt gewesen dann so. Und im Endeffekt hat das aber vielleicht auch so ein bisschen den Mannheimern den Zahn gezogen, weil ich glaube, danach gab es auch gar nicht mehr so viele Aktionen, wo man so große Angst gehabt hatte, dass wir die 3 Punkte nicht holen. Ja, für mich aber trotzdem auf jeden Fall insgesamt dann auch über das ganze Spiel ein sehr verdienter Sieg für uns.
Die definitiv. Und ich glaube, dadurch war das einfach auch so, dadurch haben sie Selbstbewusstsein gesammelt und konnten dann ja auch mit relativ breiter Brust dann ja auch gegen wen Wiesbaden ja auch antreten.
Genau. Und das war jetzt gerade am letzten Freitag. In Wiesbaden noch nie gewonnen. Ich glaube, der ist der 5. Auftritt oder es war der 6. Auftritt und wir haben bisher 5 Spiele verloren. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall bisher immer dahin gefahren in den Wellblechpalast und immer verloren. Und jetzt aber ja wirklich auch nach einer, finde ich, auch sehr guten Leistung, wirklich mit einem Auswärtssieg dann aus Wiesbaden zurückgekehrt. Auch Wiesbaden, die ja jetzt aktuell auf Platz 3 sind. Jetzt wurden sie von Freiburg überholt. Aber ja, trotzdem noch, wenn durch die Konstellation, die du vorhin beschrieben hast, auf dem direkten Aufstiegsplatz aktuell noch sind, da auswärts zu gewinnen, das ist schon eine gewisse Aussage. Und auch da wieder, würde ich sagen, nicht unverdient, oder?
Exakt. Also bei Wiesbaden waren wir in allen Auswärtsspielen bisher punkt- und torlos. Also es war sozusagen eine doppelte Premiere. Und da muss man einfach auch sagen, wir hatten natürlich einfach ein bisschen das Matchglück, dass wir so früh dann ja auch die rote Karte dann ja auch sozusagen gegen Wiesbaden sehen. Die war natürlich absolut unstrittig. Da konnte natürlich auch, Jončić wurde gelegt oder Sijaric wurde gelegt. Die konnten natürlich einfach auch ihre Schnelligkeit im Umschaltspiel ausspielen und konnten dann insofern ja auch den gegnerischen Verteidiger weglaufen, der sich dann einfach nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Deswegen, ja, also insofern, am Ende des Tages dann dieses wunderbare Tor durch Sikora, durch Jončić vorbereitet, dann Jončić macht dann noch das 2:0, Nazarov, der das ja auch vorbereitet hatte, allgemein Jončić, Nazarov, also die sind einfach super drauf und sie Jahre schon, wodurch wir natürlich einfach auch unseren Sturm dann natürlich jetzt auch für die nächsten Spiele gefunden haben sollten. Schade ist nur, dass halt Sikora seine 5. gelbe Karte gesehen hat, also er ist einfach für mich so der absolute Stabilisator im defensiven Mittelfeld, der aber auch kreative Akzente setzen kann.
Absolut, und torgefährlich ist, und ich glaube, beim letzten Mal hatten wir ihn auch schon mit als den herausragenden Spieler der letzten Spiele emporgehoben, und das muss man jetzt ja auch nochmal wiederholen, so wie du es gesagt hast. Ausfall von Sam Schreck hat mir so ein paar Gedanken gemacht, aber das hat auch Ivan Knežević auch in den letzten beiden Spielen gegen Mannheim und jetzt auch gegen Wiesbaden auch super gemacht. Also das sind schon große Stützen, wo man auch endlich merkt jetzt, da hat sich auch so ein Anfangsteam jetzt eingespielt dann eben auch, und natürlich ist es schwer dann für die Bankdrücker da auch wieder reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz merkt man halt auch, dass da Laufwege funktionieren, dass man da weiß, was der andere tut. Gerade das eben, was in dem ersten Halbjahr so überhaupt nicht funktioniert hat, wo extremst grobe Fehler dann passiert sind. Die sind jetzt größtenteils abgestellt und funktionieren eben auch. Und dann nimmt man eben auch mal so ein Spiel mit, wo man vielleicht mit etwas Spielglück dann eben auch in Wiesbaden gewinnt. Aber auch da muss man jetzt mal ehrlich sein, auch so große Chancen habe ich jetzt von Wiesbaden jetzt auch nicht wahrgenommen. Wir haben einen guten Moment gehabt, wo wir das 2:0 gemacht haben. Da hätte es auch schnell dann kippen können. Aber ich fand, klar hat der Wiesbaden das Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem haben wir auch gut dagegen gehalten. Und das muss man halt auch sagen, wir müssen halt einfach auch dann irgendwann das 3:1 machen. Ne? Wenn dann Baumgart allein auf den Torwart zuläuft oder nochmal so andere Situationen, wo man einfach vielleicht diese Kontersituation besser ausspielt, dann haben wir irgendwann den Sack dann eher zugemacht, als jetzt bis in die letzte Minute warten zu müssen, bis der Schiri abpfeift. Das müssen wir, glaube ich, zukünftig noch besser ausspielen. Aber wenn das halt unsere größten Probleme sind, dass man nur 2:1 gewinnt, dann können wir, glaube ich, schon insgesamt sehr happy sein.
Richtig, das sehe ich ganz genauso.
Kautschinski, der Trainer von Wiesbaden, hat am Ende etwas Martin Mendl angezählt und meinte, Mendl macht ja so irgendwie so viel Zeitspiel. Was sagst du dazu?
Ja, das ist halt der Martin Mendl-Style, gewusst wie.
Ja, bin ich auch, und ich fand es jetzt auch so in dem Spiel auch gerade nicht extrem, aber das kennt man ja von ihm, und ich glaube, er hat jetzt auch erst die 3. gelbe Karte bekommen, also das, genau, nehmen wir mal hin und grüßen Markus Kautschinski in Wiesbaden gerne wieder. Und wir dürfen Pavel Dotschev gratulieren zum in Wiesbaden 300. Drittligaspiel. Große Leistung, wer Magenta gesehen hat, die haben auch noch eine sehr große Lobhudelei auf Pavel ausgesprochen, wo man auch so ein bisschen seine Tränen in den Augen sehen konnte. Großartige Leistung, großartiger Trainer, und ich glaube, insgesamt können wir echt froh sein, ihn jetzt mal wieder an Bord zu haben.
Genau. Also erstens ist es so, also um mal ganz kurz die statistischen Daten zu klären, insgesamt hat er bisher 588 Spiele gemacht bei 249 Siegen, 145 Unentschieden und 194 Niederlagen. Und dabei haben seine Teams 939 Tore geschossen und 790 Tore gefressen und hat insgesamt einen sehr soliden Punkteschnitt von 1,52 Punkten. Und das kann man natürlich sagen, dass er jetzt sein 300. Spiel gemacht hat. Und das Krasse an der Sache ist, ja, habe ich mir gestern von Magenta einfach geklaut, die Information, ne? Wäre Pavel Dotschev ein eigener Fußballverein, also der erste FC Pavel Dotschev in der dritten Liga, stünde er auf der ewigen Tabelle der dritten Liga immerhin auf Platz 8 und so und vor Dynamo Dresden. Haha.
Ja, top. Also das ist kaum jemand, der so eine Trainerkarriere, wenn man auch diese 588 Spiele als Trainer insgesamt sich anschaut. Also 588 Spiele durch ja 34 Spieltage oder sagen wir mal 36, manchmal ist ja dritte Liga dann auch mehr Mannschaften drin. Da kommt man auf 16, 17, 18 Jahre durchgängig, die er als Trainer jetzt aktuell an Bord ist. Und das ist ja dann immer so bei Trainern, dass sie auch immer mal so ein paar Freizeiten dann irgendwie haben. Das ist schon krass, wie viel ja, wie belebt er auch einfach ist, wie viele Vereine auf ihn bauen und einfach Hoffnung in ihn gesetzt haben. Und ich glaube, auch kaum ein Verein hat er irgendwie enttäuscht. Das heißt jetzt, ich glaube, Paderborn, Rostock ist er super beliebt, Erfurt von damals dann eben auch noch, in Aue bei uns sowieso. Also ich glaube, bei allen Vereinen ist er am Guten gegangen und zum Glück gibt es jetzt nochmal diesen dritten Aufschlag bei uns, weil ja nach dem zweiten Mal das eben nicht so ein schöner Abgang war, sodass wir halt auch sagen können und er halt auch sagen kann, hier Erzgebirge Aue ist meine beste Station
insgesamt. Richtig, genau. Der einzige, wo er, also der ist bei ZSK Sofia, ist ja auch mal 5 Spiele gewesen, da weiß ich jetzt aber nicht, warum er gegangen ist. Aber krass, er war ja sogar auch in Sandhausen Trainer, da hat er auch 17 Spiele gemacht, allerdings nicht so super erfolgreich, das war wahrscheinlich so eine Zweitliga-Zeit, weil Zweitliga kann der Mann irgendwie nicht, was ja doof ist, dafür halt immer halt die dritte Liga. Und er hat ja natürlich dann demzufolge dieses Jahr ja auch noch ein Jubiläum, nämlich sein insgesamt 600. Spiel.
Das kommt noch auf uns zu, das stimmt. In 12 ja. Spielen können wir gleich dann mal durchgehen. Was für ein Spiel das entsprechend wird. Sehr schön. Neben der Lobhudelei für Pavel hat dann doch nochmal auch im Nachgang zum Spiel in Wiesbaden eine andere Botschaft bzw. ein Interview dann den Weg in Social Media Diskussion gefunden. Das war nämlich eine Aussage von Antonio Jončić, wobei ich jetzt hier auch gleich mal etwas besserwisserig hier einwerfen könnte. Er nennt sich tatsächlich Antonio Jonic. Woher weiß ich das? Das ging jetzt, glaube ich, auch vor ein paar Wochen viral nochmal rum. Es gibt ein Video von ihm, als er, glaube ich, mit, keine Ahnung, 12, 13 in der Hoffenheimer Jugend war. Und es gibt bei YouTube, wenn man Antonio Jončić eingibt, Hoffenheim, gibt es ein Video von ihm als 13-Jährigen. Und da stellt er sich tatsächlich auch vor, ich bin 13 Jahre alt und mein Name ist Antonio Jonic. Also für uns neu, oder auf jeden Fall für mich, Tobias, nicht Jončić, wie wir immer gesagt haben, sondern Antonio Jonic. Stellen wir uns jetzt alle um?
Ja, wir können das probieren. Also das dauert ja mal ein bisschen, bis ein Mensch sich umstellt, also zumindest bei den meisten. Okay, ja. wenn er jetzt Jonic genannt werden wird, dann versuche ich da jetzt mal drauf zu achten. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich da immer,
Genau, Antonio Jonic, also wir haben ja immer Jonic, aber sozusagen nur Jo und Nitsch dann am Ende. Mal gucken, die Moderatoren und Kommentatoren sind ja dann auch immer eine eigene Welt und suchen sich dann auch immer so den Namen raus, der ihnen am besten passt. Aber wir können es ja mal probieren, Antonio Jonic zu sagen. Aber worauf wir hinaus wollten, Antonio Jonic hat ein Interview nach dem Spiel gegen Wiesbaden mit dem MDR geführt und der Reporter hat ihn wohl so gefragt, vier Tore in den letzten 4 Spielen, es muss doch gerade riesig Spaß machen, in Aue Fußball zu spielen, und die Aussage von ihm war wohl so relativ wortwörtlich, Spaß machen, keine Ahnung, er spielt nicht wegen dem Spaß, sondern weil es halt sein Beruf ist und auch so ein bisschen, weil das so seine Zukunft ist dann auch. wird auch in den Medien oder auch in Social Media heiß diskutiert, was man da herauslesen könnte. Man kann so lesen, dass er sozusagen etwas ja überheblich meint, ja, macht mir hier keinen Spaß, ich bin hier, um Geld zu verdienen, und das ist es dann eben. Aber ich glaube, es gibt auch noch mal eine andere Sicht auf die Dinge, wie man das interpretieren kann. Da bin ich mal interessiert, Tobias, was du denn zu dieser Aussage sagst.
Naja, er sagt ja so ein bisschen, er kann nichts anderes machen. Ich glaube, das ist auch noch Teil dieser Aussage gewesen. Und ist ja vielleicht irgendwie so auch so ein bisschen der Punkt. Also, ich meine, man muss ja immer auch bedenken, dass diese Jugendspieler ja eigentlich alles opfern, auch wenn die Nachwuchsleistung sind, die opfern ja große Teile ihrer Kindheit und Jugend, um Fußballprofi zu werden. Das heißt, die machen zwar eine Berufsausbildung und so weiter und so fort, aber eigentlich setzen ja viele nur auf die Karte Profifußballer, und die müssen natürlich in der Zeit, in der sie spielen können, ich meine, so ein Mensch wird heute im Schnitt 80 Jahre alt, und wenn du Glück hast, kannst du bis 34, 35 auch als Feldspieler spielen, wenn du großes Glück hast, und in der Zeit musst du natürlich auch ein Stück weit die Kohle halt auch rein holen. Na, also das ist ja so, die verdienen natürlich, ich weiß ja nicht, was die jetzt in Aue verdienen, aber vielleicht so, sag mal, so 12, 13, 14.000 Euro im Monat. Und das ist erstmal überdurchschnittlich, also mehr als ich im Monat verdiene. Aber die müssen halt auch mit dem Geld halt auch haushalten und müssen das auch entsprechend clever investieren. Und ich meine, es gibt ja Menschen, also zum Beispiel dieser eine Jugendtrainer von Marvin Stefaniak, ich sag jetzt mal nicht, wer das war, das ist einer aus seinem Hauptjugendverein, der nicht Dynamo Dresden war, der hat gesagt, naja, wenn Marvin nicht so gut kicken könnte, würde der vermutlich heute auch unter der Brücke leben. Was natürlich vielleicht eine überspitzte Aussage ist, aber natürlich für viele Fußballer oder für einige Fußballer zumindest, ist natürlich einfach auch die Profikarriere vielleicht auch das Ticket in ein besseres Leben. Und insofern, also ich kenne jetzt Antonio Ionic nicht, aber so ein bisschen das kann man halt auch rauslesen. Und am Ende des Tages müssen wir ja ganz ehrlich sein, alle diese Spieler, die bei uns im Kader stehen, in der dritten, zweiten oder ersten Liga, die spielen am Ende des Tages für Geld. Und natürlich macht ihnen Fußball Spaß, also die meisten nehme ich mal an. Aber natürlich verdienen die ihr Geld. Ich meine, du gehst ja auch nicht arbeiten, Thomas, weil du jetzt deinen Arbeitgeber oder weil du jetzt deinen Arbeitgeber über alles liebst, und du gehst ja auch nicht nur aus altruistischen Gründen hin, sondern weil du am Ende des Tages eine Familie ernähren musst, weil du eine Miete bezahlen musst, weil du laufende Kosten bezahlen musst und weil du für die Rente vorsorgen möchtest. Also insofern kann ich diese Aussage ja auch ein Stück weit nachvollziehen. Am Ende des Tages ist das ein Beruf. Ein privilegierter Beruf mit eigenen Herausforderungen, aber es ist ein Beruf am Ende des Tages.
Ja, es ist einfach auch eine ehrliche Aussage, ne? Und dann ärgern wir uns immer über so weichgespielte Interviews dann von Profifußballern, die über ein Mega-Kommunikationstraining dahin getrillt werden, nie irgendwelche Aussagen zu tätigen, die irgendwie anecken. Und das scheint aber entweder in Aue so nicht durchgeführt worden zu sein, beziehungsweise auch bei Ionic irgendwie abgeprallt zu sein, macht ihn aber in meinen Augen halt auch echt sympathisch, weil er halt einfach das sagt, was er denkt. So, da kann man jetzt auch wieder ein paar Sachen hineininterpretieren, aber ich find's super, dass er auch so eine Antwort gibt, weil im Endeffekt ist er halt wirklich ehrlich, ne? Und er sagt dann eben auch so ein bisschen zwischen den Zeilen vielleicht, ja, wenn ich nicht Fußballer wäre, dann wüsste ich nicht, was ich machen sollte dann eben auch. Das ist das Einzige im Zweifel, was ich irgendwie super gut kann, und das mache ich dann jetzt eben, ne? Und natürlich wird es ihm aktuell Spaß machen, hier in Aue zu spielen und Tore zu schießen, aber natürlich macht das es eben auch gerade, um Geld zu verdienen. Natürlich hat dann aber bei Ionic entsprechend das aber auch eine gewisse Vorgeschichte, ne? Und wenn wir euch dann jetzt zurückerinnert an die Zeit im Sommer, da war er weg vom Fenster. Ich glaube, es war klar oder für viele klar, der wird nie wieder ein Spiel für Aue machen. Ich glaube, für ihn selbst war das auch relativ klar, dass er wechseln will, dass er eigentlich auch noch einer der Besseren war im letzten Jahr, die dann auch gehofft haben, irgendwie ein anderes Angebot zu bekommen. Da ist viel dann auch im Sande verlaufen, also alles im Sande verlaufen. Er ist dann einfach bei Aue geblieben. Natürlich dann auch mit dem Trainer, der dann mit Timo Ross dann damals auch natürlich eher einen schwierigen Stand hatte, wenn er dann eben ihn kennengelernt hat als Spieler, der jetzt kein Spiel mehr machen möchte und gern wechseln möchte. Da hat er natürlich einen schweren Stand. Und auch bei Carsten Müller hat er es dann auch nicht so einfach gehabt. Aber Pavel hat ihn dann irgendwie angesprochen und angepiekst. und glaube ich auch einen guten Punkt gefunden, wo dann eben Jonic auch merkt, okay, das ist ein Typ, der mir vertraut und der auch andere alte Sachen wieder vergisst und mich einfach spielen lässt. Und das ist, glaube ich, bei Toni einfach wichtig, nicht große Marschrouten vorzugeben, sondern zu sagen, los, leg los und spiel Fußball und schieß Tore. Und das reicht bei ihm. Und deswegen, ja, finde ich es echt eine sympathische Aussage und da hat er dann auch ein paar Pluspunkte bei mir wieder geholt und alles andere, können andere dann wieder in die Aussage hinein interpretieren. Also alles
richtig. Gut. Und am Ende des Tages wird Antonio Jonic natürlich einfach auch darauf abziehen, einfach nochmal irgendwann zu einem größeren Verein zu wechseln. Der ist ja auch erst 23 oder
23,
so.
23, genau.
Na, und ich glaube, der wird irgendwann halt auch, wenn nicht sogar schon nächste Saison, einfach auch mit der zweiten Liga liebäugeln.
Ja, auf jeden Fall. Könnte ich mir auch schon vorstellen, dass da einige jetzt wieder gerade aufmerksam geworden sind. Genau, wir wurden auch aufmerksam auf eine Vertragsverlängerung und das ist ja eine der wenigen Dinge, die beziehungsweise es war keine große Überraschung, das will ich eigentlich sagen. Unser Denkmal Martin Mell hat nochmal für ein Jahr unterzeichnet. Ich frage mich immer, warum man dann nicht auch irgendwie für 5 Jahre unterzeichnet, weil uns doch allen klar ist, dann Martin Mell irgendwie bis mindestens 40 noch bei uns im Tor steht. Also für mich jedenfalls keine Überraschung, aber er hat jetzt nur für ein Jahr verlängert, was wir glaube ich auch alle super finden, oder Tobias?
Auf jeden Fall. Ich meine, als Torhüter kannst du ja tendenziell auch noch ein bisschen länger spielen, dann kannst du ja auch bis 36, 37, 38 noch spielen, was ja bei Feldspielern häufig nicht der Fall ist. Und ich glaube, er ist natürlich auch einer der Stabilisatoren natürlich auch in unserer, Stabilisatoren in der Abwehr, sag ich jetzt mal. Und beziehungsweise auch für die gesamte Mannschaft und einfach auch eine Vereinslegende, also das kann man natürlich so sagen.
Absolut. Ich finde es auch, glaube ich, wahrscheinlich als wichtiges Bindeglied zwischen Management, Geschäftsführung und Mannschaft ist er, glaube ich, immer einer, der da super ist und der eine Riesenlücke hinterlassen würde, wenn er wirklich jetzt dann in den Ruhestand gehen würde. Aber hoffen wir, dass er noch lange bei uns im Tor steht. Ich glaube, jetzt aktuell ist er auch erst als Torwart 34, wird dieses Jahr 35, also das sind noch viele Jahre vor uns, die wir dann hoffentlich gerne mit ihm verbringen. Wir verbringen keine Zeit mehr mit Len Jastrzemski. Die Leihe wurde sogar direkt aufgelöst. Der kommt auch nicht wieder zurück. Wurde dann direkt zum Grazer AK, glaube ich, weitergegeben nach Österreich. Hat es, glaube ich, jetzt aktuell schwer, sich da oben im Sturm irgendwie durchzusetzen und dann vielleicht auch eine gute Lösung für so einen jungen Spieler, dann ihn direkt Spielpraxis woanders zu geben. Finde ich auch vollkommen okay. Ich glaube, unsere Bank ist relativ voll aktuell. Da kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. Und auf der Bank wird auch nicht mehr Platz nehmen, jedenfalls nicht auf der Bank der ersten Philipp Riese, denn er hat wirklich jetzt seinen echten Abschied dann, nachdem er ja nochmal kurzfristig in der Winterpause zurückgeholt wurde und ich glaube die Vorbereitung mitgemacht hatte, hat dann doch gesagt, nee, das reicht oder es reicht eben nicht mehr, kann man vielleicht auch sagen, und geht jetzt zurück ins Nachwuchsleistungszentrum, bleibt uns erhalten, das ist ja das Wichtige, wird Co-Trainer bei der U16 und ja, nach 167 Spielen für uns, 5 Tore für uns, seit 2015 war er bei uns, verlässt wirklich einer der großen Aufstiegshelden ja von 2016 auch wieder den Platz und ja, viele Grüße an Philipp, Megaleistung und wir werden, denke ich mal, auch noch was von ihm hören.
Definitiv, also ich habe auch nochmal geguckt, er hat tatsächlich für Aue 181 Spiele gemacht laut transfermarkt.de. Okay. Was aber nicht so, er hat dabei 5 Tore geschossen, 18 Vorlagen gemacht und hat 41 gelbe Karten gesehen, aber nie eine gelb-rote oder rote Karte.
Wow.
Also das ist ja auch erstmal eine Leistung. Ich kann mich erinnern, wie der früher auch die Löcher zugelaufen ist. Da war ja mit Fandrich damals ja ein kongeniales Duo im defensiven Mittelfeld. Also eher da so als der defensivere Sechser. Und was er halt immer so ausgezeichnet hat, das ist halt eben auch seine enorme Aggressivität gewesen. Also ein Stück weit auch seine Ausdauer, eine gewisse Form von Sprungkraft. Aber was man einfach auch ein Stück weit jetzt auch in den letzten Jahren auch gemerkt hat, ist einfach, der Mann ist einfach langsam geworden. Also das heißt, also er ist langsam und beschleunigt auch langsam und das reicht dann einfach auch dann für den Ende des Tages für die dritte Liga nie mehr. Also, aber dennoch hat er ganz, ganz viel für uns geleistet und ich kann mich an viele legendäre Spiele mit ihm erinnern. Ganz einige Spiele ist er auch am Ende immer mit Turban auf dem Kopf rumgelaufen, weil er sich im Kopf verletzt hat. Ja, also so ein bisschen, das ist Fingerpinge damals schon bei Schiblewski an, dass er so ein bisschen außen vor war. Ja, aber so ein bisschen, war damals eine komische Aktion, ihn nochmal zurückzuholen zu haben, aber am Ende des Tages reicht es nicht, aber wir sagen trotzdem, vielen Dank, lieber Philipp Riese, für insgesamt 14.202 Minuten Kampf und Leidenschaft für Erzgebirge Aue.
Genau, großartiger Spieler und spricht ja auch für ihn als spielintelligenten Spieler, wenn er wirklich so eine Kampfsau war und trotzdem keine gelb-rote oder rote Karte jemals bekommen hat, was ich auch nicht wusste. Ja, mega Spieler. Tobias, wichtigstes Tor von Philipp Riese für uns?
Oh, ich lasse das nicht überlegen. Ich glaube, im im Aufstiegsspiel in Köln war das. Ja. Da hat er, glaube ich, ein Tor geschossen.
Ja. Ich glaube, das war auch sogar, stand 0-0. Wir kriegen Elfmeter im Auswärtsspiel bei Fortuna Köln. Wenn wir gewinnen, steigen wir auf. Direkt tausende Auer mit im Fanblock wollen die Aufstiegsfeier in Köln feiern. Und wir kriegen Elfmeter. Und damals auch immer noch Köpke bei uns mit im Sturm und ja, heute ja noch darüber gesprochen. Er hat sich nicht getraut, ihn beizunehmen, wo er sonst immer als Goalgetter Tore machen wollte, aber in dem Spiel, nee, da hat dann ein anderer schießen sollen. Philipp Riese nimmt das Ding, macht das Wichtige 1-0. Ich glaube, 2-0 am Ende gewinnen wir dann insgesamt, steigen auf. Für mich und ja, für dich auch, denke ich, für viele von uns das wichtigste Tor von Philipp Riese für uns.
Genau. Der Statistikhalber, muss ich sagen, er hat mal beim CFC Meuselwitz mal eine rote Karte gesehen, aber hat auch weder für Meuselwitz, Aue, Bielefeld oder Heidenheim jeweils eine gelb-rote Karte gesehen. Also sehr ein gut. Sehr intelligenter Spieler.
So, und jetzt noch letzter Punkt zu ihm. Googelt mal Philipp Riese Meuselwitz und geht dann auf die Bildersuche bei Google und guckt euch mal an, wie Philipp Riese vor 15 Jahren aussah. Ihr wisst, wie er jetzt aussieht, welchen Look er hat, welchen Look er eigentlich in Aue immer hatte. Ich sag mal so, der ein oder andere wird überrascht sein, beziehungsweise hätte ihn wahrscheinlich nicht erkannt. Googelt mal Philipp Riese Meuselwitz, 2008 hat er da gespielt, 2008, 2009 glaube ich. Auf jeden Fall witzige Bilder von ja, vor 15 Jahren. Das lohnt sich. Gut, vorhin war schon mal ein Name hier gefallen, wo es auch wieder was Neues gibt, nämlich Timo Rost, unser Ex-Trainer, der dann ja im Herbst gehen musste, hat sich jetzt nach dann doch einer gewissen Zeit auch mal medial gemeldet. Monatelang hat man nichts von ihm gehört, jetzt war er bei Magenta Sport irgendwie im Rahmen von einem Drittligaspieltag einmal eingebunden als Experte und hat das wohl auch zum Anlass genommen, danach einen Instagram-Post loszulassen. Jedenfalls habe ich es da gesehen. Vielleicht hat es auch auf anderen Kanälen entsprechend noch mit weitergegeben. Ein bisschen bla bla und freut sich wieder auf neue Herausforderungen. Sagen wir mal, typisches Fußballer-Trainer-Talk. Aber wichtiger Satz, der mir hier aufgefallen ist, und da würde ich mal Tobias fragen, wie er das interpretieren würde. Es waren für mich sehr lehrhafte Erfahrungen, schreibt er, die ich in Aue gemacht habe. Und es freut mich zu sehen, dass der nach dem Zweitliga-Abstieg innerhalb kürzester Zeit von mir neu formierte Kader, wie vorausgesagt, jetzt in der Rückrunde immer besser performt. Und im ersten Jahr nach dem Abstieg, da bin ich mir sicher, die Klasse halten wird. Dafür drücke ich den Spielern die Daumen. Was macht das mit dir, Tobias?
Also erstens muss ich jetzt mal ganz kurz klugscheißen. In diesem Post ist ein Kommafehler drin. Der Einschub, also da bin ich mir sicher, hätte danach ein Komma, ist auch egal, das interessiert, glaube ich, auch niemanden. Also es hört sich so ein bisschen so an wie, am Ende habe ich Recht behalten. So, und ich habe mir das auch länger darüber nochmal Gedanken gemacht. Also dennoch hatte der Kader, der von ihm ja auch zusammengestellt, also da sind gute Spieler dabei, hat ja einen Kensa geholt, Rosenlöcher performt jetzt wieder, Shikora performt, Tim Dannhoff, der eine super Sache macht, Maximilian Thiel, gut, er ist gerade ein bisschen außen vor, aber zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel wir auf den Außenverteidigerpositionen, ich glaube insbesondere, glaube ich, auf der rechten Verteidigerposition, echt auch schwach besetzt waren. Also das, wo man einfach sagt, okay, wo man da ganz, ganz wenig Alternativen auch hatte. Ich denke, das Problem war ja, glaube ich, gar nicht der Kader, wie er ihn zusammengestellt hat, denn das hat er im Großen und Ganzen ganz, ganz gut gemacht, auch bei dem doch Budget, was er zur Verfügung hatte. Das Problem war, dass es gerade im Offensivspiel keinerlei Struktur gab. Also das ist ja eher das große Problem gewesen. Ich kann mich da an ganz miserable offensive Passquoten erinnern, also gerade in der gegnerischen Hälfte, im dritten Drittel. Das ist ja eher so ein Stück weit das Problem gewesen. Und die Botschaft, die er sendet, ja, ich bin gescheitert, ja, ich habe gelernt, aber es war nicht alles schlecht, was ich gemacht habe.
Ja, und ich glaube auch, hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon gesprochen, auch bei irgendeinem Interview von Nazarov kam ja auch so ein bisschen Seitenhieb auf den alten Trainer von Dima, der eben ja auch so was in die Richtung sagte, wir brauchen einen Trainer, der auch gewisse Freiheiten uns lässt und nicht in den System uns presst, was wir nicht spielen können. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem von Timo Ross, dass er vielleicht auch etwas zu verkopft an die Sache herangegangen ist, vielleicht auch gerade an die Spieler, die er hatte, vielleicht eher gewillt sind, in gewissen Freiheiten zu arbeiten und zu denken, als sich jetzt in irgendein mega schwieriges Spielkonzept irgendwie einzufinden. Das hat nicht funktioniert. Wir können alle nicht wissen, ob vielleicht doch dann Wahrheit in der Aussage von Rost steckte und er doch auch das Ruder hätte rumreißen können und dann doch auch mit ihm es hätte aufgehen können. Das wissen wir alle nicht. Ich glaube, insgesamt waren wir uns von vornherein klar, dass der Kader gut ist, dass es namhafte, gute Drittligaspieler sind. Umso erschreckender war es ja, was wir da einfach im Herbst und im Frühwinter dann fabriziert haben. Und dann natürlich auch naheliegend, dass der Trainer dann dafür gehen muss. Aber der Trainer muss halt dann auch dann ja entsprechende Formen finden, mit seinen bestehenden Mitteln, Personal umzugehen. Und da findet Chama Dotschev dann doch die besseren Worte, als es jetzt vielleicht ein Timo Ross dann tun kann. Gab kein Nachtreten und gute Wünsche an uns. Deswegen ist es doch auch in Ordnung, dass man sich da getrennt hat. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt Timo Ross nicht nach Zwicke gegangen ist. Die haben jetzt ja den Trainer entlassen und haben jetzt mit Ronny Thielemann auch ein Ex-Auer auf der Trainerbank sitzen, was jetzt auch unschön ist, aber sagen wir mal, mit Timo Ross dann in das Rückspiel zu gehen als Trainer von Zwickau, das hätte, glaube ich, auch schon ein bisschen wehgetan. Da würde dann, glaube ich, auch einiges passieren. Okay, ja, dann sind wir doch auch schon bei den nächsten Spielen und ich hatte es jetzt auch schon den Namen in den Mund genommen. Das ist nämlich eine der nächsten Gegner, der uns ich nenne es mal, heißen Herbst bevorsteht, da brennt die Bude. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Saarbrücken, das ist dann das nächste Heimspiel, ich glaube, das ist noch im Februar jetzt, nächstes Wochenende, Heimspiel gegen Saarbrücken, die auch immer noch gut oben mit dran stehen, auch noch um den Aufstieg mitspielen, sind aktuell Vierter. Durch die Freiburg-Regelung würden sie jetzt auf den Relegationsplatz stehen und würden aktuell die Relegation zum Zweitliga-Aufstieg entsprechend spielen. Haben jetzt nach dann doch ein paar guten Spielen verloren zu Hause gegen Ingolstadt, 3-4, ging auch hin und her und jetzt reisen sie ins Erzgebirge, wo sie, glaube ich, auch nicht so happy sind, in der aktuellen Phase zu uns fahren zu müssen und gegen uns spielen zu müssen. Da bin ich dann recht positiv gestimmt. Und bist du dabei, Tobias, gegen
Saarbrücken? Ich weiß es noch gar nicht, weil ich an dem Tag ist ein Sonntag, oder?
Ja, nächste Woche Sonntag.
Oh, das habe ich mir noch nicht endgültig überlegt. Also wenn ich schnell hinkomme, dann könnte ich mit dabei sein.
Okay, sehr gut. So, dann beginnt der heiße März. Und der heiße März heißt, wir spielen innerhalb von 18 Tagen, glaube ich, dreimal bei unseren ärgsten Lokalrivalen, nämlich zuerst in Dresden, dann in Zwickau, dann in Chemnitz, Sachsenpokal. Dazwischen sind noch zwei Heimspiele gegen Rot-Weiß Essen und 1860, dann auch zwei Traditionsvereine, die, denke ich, auch noch eine Menge Gästefans mit reinbringen. Und ich glaube, gerade auch unsere zwei Lokalrivalen in der dritten Liga, zu denen wir jetzt fahren müssen, Ja, ich sag mal so, wir haben da noch eine Rechnung, so eine zwei Rechnungen offen und das wird auch ein heißer Tanz. Was denkst du, Tobias?
Also ich denke, dass das Spiel gegen Dresden, das wird richtig, richtig schwer werden. Also ich habe sie jetzt ja auch ja schon ein paar Mal gesehen und die haben einfach einen krassen Kader zusammen. Also wenn man sich mal anguckt, Michael Akoto ist ein Zweitligaspieler eigentlich, Tim Kipping ist ein Zweitligaspieler, Jonathan Meyer könnte auch Zweitliga spielen, Ahmed Arslan, der absolut überragende Spieler dieser dritten Liga ist, also der alles kurz und klein schießt. Also ich war ja auch zum 7-1 gegen Halle mit dabei. Es war krass, was dieser Mann kann. Also der ist eigentlich viel zu gut für die dritte Liga. Paul Will ist verletzt, aber sie haben auch noch solche Leute wie Papadanichos, Flachadimos. Dann haben sie vorne, ach ja, genau, diesen Christian Joe Conte, der ja eigentlich auch kein Drittligaspieler ist. Ich glaube, den haben sie sich von Rotterdam ausgeliehen, aber dieser Mann ist so schnell und kann so viel am Ball. Also da werden wir alle Hände zu tun haben und die Kiste, die wird brennen, sag ich jetzt mal, das Habestadion, das wird brennen. Und ich glaube, da können wir auch mit einem Unentschieden sehr, sehr zufrieden sein. Aber ich gebe eine Prognose ab. Aue steigt nicht ab und Dresden auch nicht auf.
Ich glaube, dann wären wir am Ende des Jahres nach den aktuellen Erkenntnissen der letzten Monate dann, glaube ich, auch alle happy als Aue-Fans. Ja, glaube ich auch. Dresden jetzt mit einem Unentschieden zuletzt gegen Viktoria Köln. Also auch sie, glaube ich, rasieren jetzt nicht hier von hinten das Feld und gehen straight Richtung Aufstieg. Dazu haben sie, glaube ich, auch zu viele Punkte bisher liegen gelassen und Derbys sind natürlich auch immer besondere Spiele, wo alles passieren kann. Und auch da, sage ich mal, jetzt in der Situation gegen Aue zu spielen, da sucht man sich, glaube ich, auch schönere Gegner, könnte man sich schönere Gegner vorstellen, leichter zu bespielbare Gegner vorstellen. Es wird ein voller Gästeblock sein, ich glaube, Gästetickets sind schon ausverkauft. Wir haben, glaube ich, jetzt nochmal ein neues Kontingent, kleines Kontingent bekommen. Ich gehe mal davon aus, die sind relativ schnell weg alle, oder?
Die sind auch weg. Aber ich konnte mir 3 Tickets ja jetzt sichern. Das ist, die waren auch ganz schön teuer. Warte mal, ich guck mal drauf. Ich glaube, ein Ticket hatte um die 25 Euro gekostet. Das war echt hart.
Stehplatz? Nee, Sitzplatz.
Sitzplatz.
Okay. Ja.
So, also es ist trotzdem hart, weil du siehst halt das gesamte Feld vor dir, aber es wird ein heißer Tanz werden und erfahrungsgemäß performen Mannschaften von Markus Anfang in der zweiten Halbserie besser als in der ersten. Das ist bisher in jeder Station bei ihm so gewesen.
Gut, das ist schlecht, aber das, ja, jede Serie muss mal reißen. Gerade vielleicht auch von Markus Anfang wünsche ich ihm auch, dass die Serie dann für ihn reißt. Ja, nach dem Derby, wo wir dann auch die Heimspielniederlage dann wieder gut machen müssen, gehen wir dann, ich glaube, auch nur 10 Tage später, weil es ein Spieltag innerhalb der Woche ist, Dienstagabend. Fahren wir dann nur ins entfernte Zwickau und müssen dann in das hässliche Stadion und müssen da auch wieder eine Niederlage aus der Hinserie wieder gut machen. Hast du da auch schon, nee, gibt's noch gar keine Tickets, aber hast du da vor, hinzufahren,
Tobias? Ich überlege mir das, ich würde aber wirklich bloß mit in Begleitung hinfahren, weil Zwickau, es ist halt echt auch gefährlich. Also ich meine, das liegt ja mitten in diesem Plattenbaugebiet. Ja. Und bei Zwickau brennt ja nun echt auch der Baum. Also das ist ja, also Zwickau spielt so katastrophal schlecht diese Saison. Ja. Da kann einen auch aus, also wenn ich jetzt Zwickau-Fan wäre, dann würde mir Angst und Bange werden. Und da muss man natürlich auch sagen, also wenn das jetzt heute stattfinden würde, dieses Spiel, hätte Zwickau gegen uns vermutlich keine Chance, weil die sind hinten schwach, die sind vorne schwach, habt eine ganz schlechte Torverwertung. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Seite, mache jetzt mal ein bisschen Live-Recherche. Also das ist, schau mal ganz kurz, also es ist, also das heißt, ihr bester Torschütze ist Dominik Baumann mit 22, der ist, glaube ich, ganz okay. Und dann kommt Johann Gomez, das ist der ja vor so aufreizend vor dem Gästeblock, vom Heimblock gejubelt hat und der dann auch fast paar auf den Notnuss bekommen hätte. Also das ist natürlich nicht in Ordnung gewesen. Und dann kommt in 9 Spielen CB Mensah mit einem Tor. So, also es ist, ja, sie haben natürlich auch so eine Kammesau drin, wie zum Beispiel Jan Löhmanns Röhm, aber am Ende des Tages für Zwickau wird das bis zum Ende eigentlich eine Herausforderung werden. Man weiß doch nicht, wie Ronny Thielemann jetzt auch performen wird, auch als Cheftrainer, war ja bisher immer, glaube ich, immer bloß Co-Trainer gewesen, glaube ich, bei, aber ich, also ich will hier, nee, der war auch bei Magdeburg, war da halt auch mal kurz Trainer, aber halt auch nicht sehr erfolgreich mit 2 Siegen, 5 Remis und 8 Niederlagen. Also, mal gucken. Also für sie wird jetzt das Spiel gegen Bayreuth richtungsweisend werden, aber ich glaube, für Zwickau wird's ganz, ganz, ganz schwer, wie ich auch schon beim letzten Mal sagte. Für die Regionalliga haben sie doch schon noch ein ganz gutes Stadion, haha.
Dann reicht's dann, genau. Und genau, nächsten Spiele, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, jetzt spielen sie in Bayreuth, dann zu Hause gegen Verl und dann bei Viktoria Köln. Ja, da geht's natürlich auch ein paar Punkte zu holen. Letzten Spiele, glaube ich, auch alles verloren, gegen Mannheim, gegen Meppen nur unentschieden, was natürlich auch ein Gegner da unten drin ist. Das sieht schon schlecht aus. Für sie, für uns ja eigentlich ganz gut. Und ja, nach dem Spiel hoffentlich gegen uns werden wir mit 3 Punkten nach Hause fahren. Und ja, wir hoffen natürlich, dass nichts passiert, aber mit der ganzen Konstellation, wie hier alles zusammenkommt und was dann auch in dem Hinspiel so passiert ist, ja, glaube ich auch. Sollte man drauf aufpassen, passt auf euch auf, wenn ihr da hinfahrt. Bleibt immer in der Gruppe zusammen und fahrt hin, genießt das Spiel und, glaube ich, fahrt schnell wieder zurück und dann könnt ihr, glaube ich, froh sein, dass der Tag dann irgendwann auch mal vorbei ist.
Genau. Aber du hast noch ein Spiel vergessen, nämlich wir spielen am 11.3. ja, noch zu Hause gegen Rot-Weiß Essen.
Genau, das waren erstmal so die 2 Top-Derbys, die ich jetzt angesprochen hatte, die 2 Auswärtsspiele. Und genau, dazwischen gibt es noch ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen.
Genau, und die sind so ein bisschen eigentlich, die sind ein ganz, ganz, ganz okayer Aufsteiger. Also die sind, glaube ich, auch, also das wird eigentlich so ein unteres Tabellen-Mittelfeld-Ding. Und da muss man einfach auch sagen, also sie haben natürlich auch mit Felix Bastian, ich glaube, der ist relativ namhaft auch, der hat ja auch mal zur 2. Liga und sowas gespielt, doch 1. Liga und 2. Liga auch, also das ist ganz okay, muss man sagen, wen sie da so alles zur Verfügung haben. Also ich meine, bin ich jetzt blöd, aber Fandrich spielt nicht dort, oder?
Ich glaube bei nicht. Essen, doch, Rot-Weiß Essen. Doch,
gegen Clemens Fandrich, die 5er. Also, die haben einen ganz okayen Drittliga-Kader. Ich denke, sie werden auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich glaube einfach auch, dass sie so von ihrer, dass diese Fans ja auch so eine ähnliche Mentalität, so eine ähnliche Bergbau-Mentalität wie die Fans aus Aue haben. Also, insofern, ich denke, dass das wird ein hartes Spiel werden, das wird ein körperliches Spiel werden. Aber am Ende des Tages müssen wir dieses Spiel zu Hause eigentlich gewinnen.
Ich bin mal echt gespannt. Wir hatten jetzt die Spiele ja, die guten Spiele, Wiesbaden, Osnabrück, Mannheim, gegen spielstarke Mannschaften, wo wir vielleicht auch nochmal ein bisschen anders und vielleicht auch ein bisschen defensiver spielen können. Wie wir dann auftreten als Verein, der so einen Lauf hat, wenn sie halt so gegen Heimspiele wie so Essen jetzt zum Beispiel auch spielen oder auch in Zwickau, wo dann eben auch der Gegner im Zweifel sich auch erstmal hinten reinstellen kann und gucken kann, wie wir spielen. Das wird für mich so ganz interessant, wie da die Mannschaft mit umgehen kann, mit so eigenen spielerischen Mitteln einen Gegner zu beherrschen. Da bin ich echt mal ganz gespannt, wie sie das hinbekommen. Glaube ich, so eine neue Generalprobe dann für das jetzt aktuell gut eingespielte Team. Genau, und der heiße Herbst wird dann ja noch mit einem Heimspiel garniert gegen 1860, die ja aktuell alles verlieren. Ihre super Aufstiegsambitionen, glaube ich, jetzt aktuell begraben können. Mittlerweile, glaube ich, auf Platz 8, 9 durchgereicht worden. Da geht ja gar nichts mehr. Jetzt gerade gegen Verl zu Hause 3-0 untergegangen. Trainer, glaube ich, jetzt auch schon gewechselt. Ja, ich glaube, die können den Aufstieg abhaken. Das wollte ich sagen. Aber werden natürlich auch einige Fans dann mitbringen. Und auch da wird, denke ich mal, im Erzgebirge die Luft brennen.
Auf jeden Fall, also zum Beispiel, ich sage immer so ein bisschen, 1860 ist so ein bisschen der HSV der dritten Liga, eigentlich immer sehr große Ambitionen, immer sehr, sehr gute Kader ja auch beisammen, aber teilweise scheitern sie einfach auch an diesen, ja, wie soll ich das sagen, auch an ihren, auch am Umfeld. Also sie haben ja zum Beispiel Finn Lark gemacht, der hat gegen uns 2-mal getroffen, dann Albion Firenze, Marcel Beer, Jasper Verlatt, also das sind schon alles, hier Quirin Moll, der früher mal in Dresden gespielt hat, Martin Kubilanski, das sind schon alles irgendwo auch geile Spieler, die da auch zusammen haben, aber durch diese ständige Unruhe im Umfeld, auch gestreut durch den Investor und sowas, den die haben, stehen sich halt immer so ein bisschen selber im Weg. Und daran siehst du halt auch nochmal, also es ist wieder so ein Spruch fürs Phrasenschwein, dass die Fußballmannschaft mehr ist als die Summe ihrer Teile. Also, und deswegen, man wird jetzt vermutlich jetzt auch nochmal den Sportdirektor einfach auch nochmal wechseln. Also die drehen gerade alles hier so ein bisschen auf links. Also der Sportdirektor und Interimstrainer ist Günther Gorenzel. Und ja, das ist so. Da muss man einfach mal gucken, wie sich da bei denen entwickelt. Aber ich denke, zu Hause gegen 68 kann durchaus was gehen.
Genau. In der jetzigen Situation solltest du da auch versuchen, auf Sieg zu spielen. Was man bei 1860 wieder sieht, wie viel Psychologie dann auch da wieder drin hängt, ne? Wie viel der Kopf dann auch beim Fußball ausmacht. Also was uns in den letzten 2 Jahren dann auch immer wieder vor Augen gezeigt wurde mit diesen dauernden Niederlagenserien in der zweiten Liga, jetzt auch am Anfang des Jahres, wo wir wirklich auch ja eigentlich gut gespielt haben mitunter und dann doch irgendwie durch individuelle dumme Fehler irgendwie Spieler verloren haben. Ich glaube, das macht gerade 1860 durch, die sind nicht so schlecht. Das hat auch die Hinserie gezeigt. Aber wenn halt mal der Kopf dann in so einem Niederlagentunnel irgendwie drin ist, dann ist es echt schwer, da wieder rauszukommen. Wir haben es geschafft, dank auch der Winterpause, wo der Weg von 1860 hingeht. Das wird man sehen. Mal gucken, wie es dann in 4 Wochen aussieht, wenn das Spiel dann bei uns im Erzgebirge stattfindet. Ja, und dann haben wir noch das Sachsenpokalspiel. Ich glaube, das könnte man fast sogar jetzt hier etwas ausklammern, weil danach oder davor werden wir sicherlich nochmal eine neue Folge aufnehmen. Aber ja, wenn man sich das mal vorstellt, davor haben wir dann schon in Dresden gespielt, in Zwickau gespielt. Jetzt gibt es Kombinationen, wir haben alles gewonnen und gehen dann voller Vorfreude auch noch zu dem Spiel. Oder wir haben alles verloren und dann kommt noch das dritte Derby, wo dann die Beine zittern und die Fans, glaube ich, nicht mehr so happy sind. Also es wird echt ein heißer März. Die Luft brennt und ja, wir werden sehen, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, wie wir dann entsprechend drauf sind. So.
Genau. Und das ist so ein bisschen, aber ich denke, dass der kommende Monat jetzt einfach richtungsweisend wird, auch was den Klassenhalt angeht.
Ja, das ja auf jeden Fall. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir auch immer noch dranbleiben, dass wir unsere Punkte holen, dass wir uns auch als attraktiver Drittligist wieder darstellen, weil wir sind jetzt schon wieder im Frühjahr. Es geht schon wieder um Vertragsverlängerungen, es geht um neue Spieler, die wir holen wollen. Und da einfach auch zu zeigen, dass wir ein positiver Verein mit einer guten Grundstimmung, ein professioneller Verein mit einem guten Kader, der eben auch perspektivisch auch eine gute Rolle in der Drittliga mitspielen kann, ist, finde ich, jetzt auch nochmal wichtig, genau dieses Zeichen in die Fußballwelt zu senden, damit wir eben auch dann für die neue Saison schon wieder gut aufgestellt sind. Das finde ich halt auch enorm wichtig, genau das in der Zeit jetzt März, April entsprechend zu zeigen, und es hilft nichts Besseres als Siege. So, dann sind wir ja fast am Ende, und mit dieser positiven Stimmung, die wir jetzt, ja, die uns eigentlich durch die ganze Folge getragen hat, mit der wir die Folge begonnen haben, und mit diesem Gefühl wollen wir auch die Folge, aktuelle Folge hier beenden mit einem Tweet von Aue, und ich finde, das zeigt auch nochmal die schöne Veränderung oder Neudeutsch Change, den auch der Verein so durchgemacht hat. Ganz oben beginnt mit neuem Vorstand, neuem Aufsichtsrat, neuem Geschäftsführer Sport, Matze Heidrich, das ganze Team im Hintergrund, zeigt sich auch in der Kommunikation eben heutzutage. Und wenn man sich so die Social-Media-Kanäle anguckt, wie wir da in den letzten Jahren agiert haben, was natürlich immer auch ein Haufen Arbeit ist, hat sich jetzt der Verein ja nochmal neu aufgestellt. Auch nochmal hier an dieser Stelle viele Grüße an Max, der, glaube ich, auch einen super, super Job macht. Und ob es jetzt auf seinem Mist gewachsen ist oder von jedem auch anders, ein Post ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben in den letzten Wochen. Das war nämlich eine Reaktion auf das selbstständige Outing von Jakub Jankto ist ein Spieler von Sparta Prag und hat, und das will ich jetzt so sagen, der Tag ist gekommen, sich als erster Profispieler, glaube ich, einer namhaften ersten Fußballliga geoutet hat und ja, jetzt ganz offen zu seiner Homosexualität steht, was ja eigentlich keine Diskussion mehr sein sollte in der jetzigen Zeit, aber dann doch im Fußballjargon oder in der Fußballwelt dann doch nochmal ziemlich für einen Wirbel gesorgt hat. Und darauf haben wir als Verein reagiert, dass wir nämlich unter seinem Posting nochmal eine Support-Message an ihn gegeben haben, die lautet auf Englisch Love is for everyone, Ausrufezeichen und die zwei Hämmer Das finde ich schönes Zeichen an Jakob Jankto, aber auch an die Welt da draußen. Wir als Aue nehmen das wahr, die Kommunikationsabteilung nimmt das wahr. Ihr ist es wichtig, diesen Support auch zu zeigen. Und ja, was für eine, ich glaube, Martin hat es auch ausgedrückt bei uns in der Chatgruppe, was für eine schöne Zeit mitzuerleben, wie sich dieser Verein wandelt und auch öffnet und auch einfach in der Moderne jetzt auch nach und nach dann eben an gewissen Punkten ankommt. Finde ich ein schönes Zeichen auf jeden Fall. Und auf jeden Fall hier nochmal nennenswert.
Auf jeden Fall, also das ist halt die Gedanken, die ich halt auch vor uns auch beim Putzen nochmal zu diesem Thema einfach auch nochmal hatte, ist ja letztlich gesehen, Vereine spiegeln natürlich immer auch einfach auch die Gesellschaft wieder, denn die Menschen geben ja ihre Identitäten ja jetzt nicht am Würstenstand ab, sondern wir kommen alle mit unseren eigenen Geschichten und unseren eigenen Identitäten, und Fußball hat ja soll ja vom Prinzip her ja auch eine eigene Wirkung haben. Also ich würde jetzt mal ganz, ganz klar auch die These auftreten, also ich meine, wenn es den Leuten nur um den Fußball ginge, dann würden die sich ja auch jetzt in die 12. Liga sich da jetzt zu irgendwo oder in der 11. Liga jetzt irgendwo an den Rand stellen, sondern die Leute wollen ja einfach auch die Gemeinschaft haben, die wollen die Folklore haben, und die wollen aber natürlich, und insofern muss man auch ganz klar sehen, muss man sich da auch als Verein ein Stück weit auch weiterentwickeln, denn wer nur in der Vergangenheit lebt, der kann auch nicht in die Zukunft schauen. Also insofern ist das ein absolut legitimes und tolles Zeichen. Und was ich sehr gut fand, ist, also ich habe auch einige andere Twitter-Kommentare dazu gelesen, da war auch natürlich ein bisschen Hate Speech dabei, aber halt wirklich nur sehr, sehr vereinzelt. Und ich denke, dass wir uns als Aue oder in der Gesamtheit auch als sächsische Gesellschaft, die wir ja nun mal auch sind, uns einfach auch klar dahinter positionieren.
Genau. Ja, schön gesagt am Ende von dir, Tobias, wunderbar. Dann wollen wir das mal jetzt hier im Raum stehen lassen. Love is for everyone, Liebe ist für jeden. Kümmert euch umeinander, wenn ihr merkt, jemand braucht Hilfe, unterstützt ihn. Und dann werden wir, wenn wir mal in dem Fußballschokon bleiben wollen, als Kumpelverein, bleiben wir der Kumpelverein oder werden wir immer ein besserer Kumpelverein? Das ist doch wunderbar. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.
Guten Chat in die Woche. Ciao.